da sieht man eben in diesen Statistiken, dass tatsächlich E-Transporter schon nach 4 Jahren, obwohl sie einen höheren Anschaffungspreis haben, in den laufenden Kosten so viel besser sind und so viel günstiger sind, dass sie schon nach 4,5 Jahren günstiger sein werden als der traditionelle Transporter.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Gast meiner heutigen Sendung ist Markus Büscher. Er ist Vorstandsvorsitzender der Delignit AG. Das Unternehmen ist der führende Hersteller von Systemlösungen für Ladeschutzraumsysteme für Transporter und Reisemobile auf Buchenholzbasis. Viel Spaß bei diesem Podcast und ich freue mich über jedes Feedback. Hallo Herr Büscher.
Hallo Herr Gehler.
Schön, dass Sie heute in meinem Podcast sind. Die erste Frage, die ich heute an Sie habe, ist: Was macht eigentlich das Unternehmen Delignit?
Zuallererst verstehen wir uns mal als mittelständisches Traditionsunternehmen, das in Ostwestfalen-Lippe auf Basis eines wunderbaren, weil nachhaltigen Werkstoffs technologisch anspruchsvolle Werkstoffe und Systemlösungen entwickelt, produziert und vertreibt, und das in guter Tradition. Wir machen das, glaube ich, mit wachsendem Erfolg für verschiedene Marktbereiche, in den letzten Jahren doch sehr prominent hinzugekommen. Die Automobilindustrie, hier sind wir heute Entwicklungspartner und Serienlieferant und bedienen da, sagen wir mal, die weltweit führenden Automobilkonzerne in der Klasse der leichten Nutzfahrzeugindustrie. Was machen wir da genau? Das ist im Kern mal Laderaumschutz und Ladungssicherung für die Klasse der leichten Nutzfahrzeuge. Und wir haben mittlerweile einen so guten Vorlauf, dass wir ja durchaus mit einem gewissen Selbstbewusstsein sagen, dass wir das bestgefüllte Orderbuch der Firmengeschichte haben, sodass wir auch mit einigermaßen Confidence, wie man so schön neudeutsch sagt, nach vorne blicken. Wie machen wir das Ganze? Wo machen wir das Ganze? Ich habe es gerade angedeutet, das Headquarter ist in Ostwestfalen. Wir produzieren in Deutschland in 4 Werken aus den Tochtergesellschaften Blomberger Holzindustrie heraus und der DHK Automotive in Sachsen. Und dann haben wir noch einen Logistik-Hub, also einen Sequenzierungsdienstleister basierend auf der Delignit North America. Und somit sind wir ja mittlerweile weltweit führender Zulieferer in der Nutzfahrzeugindustrie. Und das Ganze hängt unter einer sehr, sehr schlanken Industrieholding. Das ist die Delignit AG, die seit 2007 im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.
Bevor wir tiefer ins Unternehmen einsteigen, würde ich Sie bitten, ein bisschen was zu sich zu sagen. Sie sind seit 2007 ein Unternehmen, wenn ich es richtig gelesen habe, auch seitdem durchgängig Vorstand. Was haben Sie denn vorher gemacht? Was haben Sie gelernt, studiert? Wie war Ihre Karriere bis dahin?
Sie haben es gesagt, wenn man seit 2007 Vorstand der Delignit AG, da weiß man schon gar nicht mehr, was so davor gewesen ist. Aber ich konzentriere mich mal drauf. Also studiert habe ich natürlich, was sonst, Betriebswirtschaftslehre in einem dualen Studiengang. Habe dann sehr früh kaufmännische Leitung übernommen, beginnend mit Einkaufsleitung, dann kaufmännische Leitung, Prokura erteilt in einer mittelständischen Akzidenzdruckerei in Westfalen. Das war die KDR Media Partner. Dann habe ich mir sehr früh überlegt, ich möchte wohl doch den Schritt in die Unternehmensführung machen, in die Geschäftsführungsposition und habe mich dann nach Süddeutschland verändert. Bin dort im Großraum Stuttgart Geschäftsführer für einen DIY-Zulieferer, also Baumarktzulieferer geworden, den ich dann 2003 in der Verantwortung übernehmen durfte. Spannender Restrukturierungsfall mit starker Umstellung auch auf asiatischen Zukauf. Also war eine spannende Zeit, aber die Restrukturierung lief sehr gut und es war dann relativ schnell, sage ich mal, waren wir zurück auf einer Profitabilitätsspur. Und dann blickte ich auf zu neuen Ufern und fand dann die Option 2007 tatsächlich nach Ostwestfalen zum Delignit-Konzern zu wechseln und bin seither dort eben als CEO verantwortlich quasi für alle Unternehmensbereiche mit Ausnahme von Marketing und Vertrieb. Das verantwortet seit Gründung der Thorsten Durey.
Jetzt ist ja die Delignit ein sehr, sehr altes Unternehmen, habe ich gelesen. Sind schon sehr, sehr lange in Blomberg. Und Sie sind schon seit 15 Jahren da als CEO. Das ist auch schon eine lange Zeit. Vielleicht können Sie mal so ein bisschen aus der Historie der ersten Tage erzählen, was Sie vorgefunden haben, wie der Börsengang war und wie die Jahre danach waren, weil die waren ja auch sicherlich sehr spannend gewesen.
Ja, ich glaube, die Unternehmenshistorie ist insgesamt spannend. Sie haben es eben angedeutet, ein Traditionsunternehmen. 1799 tatsächlich schon gegründet worden, damals noch als Sägewerk, weil es noch gar kein Sperrholz gab auf der Welt, welches wir ja heute produzieren. Das ist dann erst gut 100 Jahre später entwickelt worden, und zwar genau in unserem Unternehmen. Das heißt, die Blomberger Holzindustrie, die es damals war, ist tatsächlich der Erfinder der Buchen-Sperrholzplatte gewesen im Jahr 1893. Und andere sagen, man könnte ein Buch über unsere Historie schreiben. Wir haben es tatsächlich gemacht. Ja, es kam 1993 ein Buch raus über 100 Jahre Buchen-Sperrholz. Das ist tatsächlich dann eben die Historie der Blomberger Holzindustrie gewesen. Ich sag mal, in dieser Zeit, so seit, ja, sagen wir mal, von 1930, 40, 50, 60 an, war das Unternehmen eben ein klassischer Werkstoffproduzent. Zwar in der Zeit fiel dann so die Eintragung der Marke, Delignit, als Marke für den Altlateiner Delignin aus Holz, sonst ist das ja heute der Firmenname geworden, als auch der Produktname, den wir ja nach wie vor weltweit vermarkten. Aber ich sag mal, traditionellen Werkstoffunternehmen. Und dann ist 2004 die MBB Industries AG im Rahmen einer Altersnachfolge zum Eigentümer geworden, zum Haupteigentümer, und hat dann 2007 entschieden, dass es einen IPO gibt, also einen Börsengang gibt. Und dieser Börsengang war in der Tat sehr, sehr spannend. Ich kann mich also daran erinnern, dass wir Roadshow gemacht haben und in London vor lange Schlangen vorm Geldautomaten standen. Und ich dachte, Mensch, hier ist in London aber viel los. Aber das war dann gerade so Lehman-Zeit. Und die Leute wollten ihr Geld vom Konto holen. Und das war dann für so einen Börsengang ein suboptimales Timing, muss man im Nachhinein sagen. Aber wir haben die Notiz gemacht. Wir haben eine kleine Kapitalerhöhung in dem Zeitraum auch platzieren können und sind seither eben an der Börse notiert. Dann haben wir uns ein bisschen mit dem Börsendasein beschäftigt. Und dann kam natürlich ein deutlicher Crash in der Weltwirtschaft 2008, 2009. Nutzfahrzeugindustrie auch lange 2010 sehr stark betroffen, sodass wir tatsächlich das Unternehmen auch ein Stück weit restrukturiert haben und dann neu aufgestellt haben. Und in dieser Zeit des Neuaufstellens haben wir uns eben sehr stark fokussiert auf die Nutzfahrzeugindustrie, die dann seither unser Wachstumstreiber ist. Und das sieht man auch so ein bisschen in der jüngeren Historie. Dann sind wir in die USA hineingewachsen, haben uns dann auch nochmal in der Pkw-Industrie verstärkt über eine Unternehmensakquise, sodass ich glaube, heute ein ganz anderes Unternehmen Ihnen vorstellen darf, als das vielleicht noch vor 10 Jahren der Fall war. International marktführender Player, das ist, glaube ich, eine neue Situation. Und dann mit sehr starkem Fokus auf Produktentwicklung auch.
Und das Produkt, mit dem Sie arbeiten, ist Buche. Das ist ja schon was Besonderes. Vielleicht können Sie mal was dazu sagen, warum Sie gerade Buche gewählt haben und was an der Buche so besonders ist.
Ja, die Buche ist zuallererst, sage ich mal so, wenn man jetzt zurückschaut auf das Gespräch zur Historie, welches wir gerade geführt haben, natürlich erstmal vorrätig. Sie ist ein wunderbar nachhaltiger Rohstoff. Er wächst in Deutschland oder im europäischen Buchenholzgürtel. Und tatsächlich ist es so, dass die Nachhaltigkeit ja seit 100 Jahren Tradition in Deutschland hat, sodass am Jahresende immer mehr Holz im Wald steht als zum Jahresanfang. Da spricht man von Nachhaltigkeit. Ich habe das neulich noch mal an anderer Stelle sagen dürfen. Wir machen unser Geschäft ja mittlerweile doch mit sehr deutlich steigendem Erfolg und wir produzieren immer mehr Güter und immer mehr Masse eben auch. Und trotzdem steht am Jahresende noch mehr Buche im Wald als am Jahresanfang. Und das ist für mich ein wunderschöner Beweis und ein wunderbarer Beweis für echte Nachhaltigkeit. Jetzt ist aber nicht nur die Nachhaltigkeit ein Argument pro Buche, sondern eben auch ihre technologischen Eigenschaften. Wir haben das Produkt so hoch entwickelt, dass man heute sagen kann, ein Buchensperrholz verzeichnet ungefähr nur ein Zehntel der Dichte, hat aber ein Drittel der Festigkeit von Baustahl. Daran erkennt man schon, welche Stabilität, statischen Werte die Buche in sich trägt. Und dann konnten wir doch noch eine ganze Menge Produktbenefits dem Produkt beibringen, sodass das dann eben schon auch ein technologisches High-End-Produkt sein kann, was man dem Rohstoff Buche so zunächst vielleicht mal nicht zutrauen mag.
In welchen Segmenten wird Ihr Produkt angewandt? Wo sind Sie aktiv? Genau.
Wir unterscheiden unsere Zielmärkte in zwei Hauptmärkte. Das ist der Hauptmarkt der Automobilindustrie. Das ist sicherlich auch mit Abstand das volumenstärkste Segment, in dem wir unterwegs sind. Und dort allen voran die leichte Nutzfahrzeugindustrie. Also wir unterscheiden Automobilindustrie nach leichter Nutzfahrzeugindustrie, nach Caravanindustrie und nach Passenger Cars Industrie. Und in den letzten 10, 14 Jahren haben wir uns doch sehr stark im Bereich der leichten Nutzfahrzeugindustrie entwickelt, sodass wir in der Nutzfahrzeugindustrie ein jährliches Wachstum von weit zweistellig erreicht haben, während der Markt selber nur rund um 2% in diesem Zeitraum pro Jahr gewachsen ist. Insofern darf man da, glaube ich, von einem guten Outperform sprechen. Und das zeigt eben auch unsere Positionierung in diesem einen sehr starken Markt. In der letzten Zeit sehr stark hinzugewachsen ist der Bereich der Motorcaravans, also der Reisemobilindustrie. Da sind wir 2019 eingestiegen in diesen Markt und in diesen sehr prosperierenden Markt, muss man sagen, wo wir heute auch sehr, sehr glücklich drüber sind, weil wir doch eine sehr stabile Entwicklung sehen in diesen Märkten. Last but not least, habe ich es gerade gesagt, bedienen wir die Passenger Cars Industrie schon mit High-End-Modellen, würde ich heute sagen, also ein namhafter Sportwagenhersteller, auch eine Oberklasse-Fahrzeuge, bedienen wir mit Kofferraumladeböden. Das ist der Marktbereich Automotive. Und dann gibt es ein sehr weites Feld im Marktbereich Technological Applications. Da will ich nur einige Beispiele nennen. Das ist allen voran sicherlich die Schienenverkehrsindustrie. Für mich ein sehr, sehr spannender Markt, weil ein sehr, sagen wir mal, konjunkturträger Markt. Während die Automobilindustrie sicherlich Volatilität kennt, ist die Schienenverkehrsindustrie eher doch träge, aber kontinuierlich wachsend in ihrer Bedeutung. Und auch für die Zukunft sehe ich das so. Da liefern wir Bodenlösungen in die Passenger Coaches, also in den Personenverkehr. Und dann liefern wir auch weltweit in Automobilfabrikationshallen oder in Logistikhallen, wo eben besondere technische Werte gefordert sind, wie Brandschutzeigenschaften oder sehr hohe Belastungswerte. Insofern sind unsere Märkte doch sehr heterogen aufgestellt, aber Automobilindustrie steht heute für rund 90% unserer Umsätze.
Ich würde noch mal gerne kurz auf das Thema der Reisemobile eingehen, die Sie ja seit 2019 als Markt haben. Warum wurden Sie da ausgewählt? Was war sozusagen für den Reisemobilhersteller der Vorteil, wenn er mit Ihren Produkten arbeitet? Und was haben die vorher benutzt?
Ja, da mag ich ein bisschen ausholen. So die Kompetenzen, die Kernkompetenzen der Delignit, wenn ich das vielleicht noch mal ganz kurz erwähnen darf, das ist zum einen natürlich unser Produkt-Know-how und unser Produkt als solches, über das haben wir gerade gesprochen, das basierende Buchensperrholzprodukt. Das zweite ist unser Anwendungs- und Entwicklungs-Know-how und die dritte Säule, über die wir immer sprechen, Kernkompetenz, ist unser System-Know-how. Also wir haben uns entwickelt zu einem sicherlich sehr, sehr guten Automobilzulieferer, der immer pünktlich liefert und immer Qualität liefert. Und das mag vielleicht auch das Zünglein an der Waage dieser Beauftragung gewesen sein. Wir sind also in Kontakt mit einem sehr großen deutschen OEM und der hat eben ein neues Reisemobil auf den Markt gebracht und hat eben einen qualifizierten Partner, Entwicklungs- und Produktionspartner gesucht, der eben die automotiven Prozesse auch beherrscht. Und das ist ja nicht so selbstverständlich, wenn man mit nachwachsenden Rohstoffen arbeitet. Da sind wir doch relativ allein als Delignit-Konzern. Sodass sich der Kunde an dieser Stelle gar nicht so sehr für den Delignit-Werkstoff entschieden hat. Hier kaufen wir nämlich überwiegend Komponenten zu und sind quasi ein Lohnfertiger, sondern doch mehr sich für unsere Systemexpertise entschieden hat. Und damit sind wir jetzt quasi in die größte Reisemobilflotte, die so unseres Wissens nach am europäischen Markt produziert und vertrieben wird, direkt mal von 0 auf 100 gestartet. Und sind in 2019 in den sogenannten Start of Production hineingegangen, nachdem wir vorher überhaupt keine Expertise dort hatten. Und ich darf das an dieser Stelle sagen, weil es auch in der G&V des Jahres 2019 ablesbar ist. Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, auch in wirtschaftlicher Hinsicht muss man das so sagen, in diesen Markt hinein zu wachsen und gleich mit einer Premium-Qualität das Marktentree zu starten. Ich kann mich sehr gut an den Reisemobilsalon in Düsseldorf entsinnen, 2019, wo das Produkt vorgestellt wurde. Und gleich Fachzeitschriften eben den Möbelbau in diesen Transporter als Best in Class geratet haben. Und das war unsere Einstiegsvisitenkarte. Und seither sind wir, glaube ich, sehr wohl renommiertes Unternehmen, auch in der Reisemobilindustrie.
Wenn wir über das Thema Autos reden, kommen wir natürlich nicht dran vorbei, über das Thema elektrische Autos zu reden, also Elektronikcars. Wie sieht es da bei Ihnen aus? Haben Sie da Einsatzgebiete, wo Sie den Autoherstellern sozusagen helfen können?
Ja, das ist natürlich für uns auch ein sehr prominentes Thema gewesen, welches wir intensiv diskutiert haben. Wir sind sehr froh, dass die Plattformen, die wir heute bedienen, also die klassischen Transporter, die den Stern tragen oder eben aus Wolfsburg kommen, die eben Flottenfahrzeuge sind, dass die tatsächlich in ihren Verbrennermotoren auch Elektroplattformen hier heute vermarkten und in diesen Elektroplattformen auch unsere Systemlösungen Einsatz finden. Also Produktübertragung. Da mussten wir gar nicht so sehr viel machen. Das hat der Kunde für uns gemacht. Da sind wir auch sehr dankbar für. Und damit sind wir direkt in die Elektromobilität eingestiegen. Jetzt kommen aber tatsächlich ja die ersten reinen Elektrotransporter auf den Markt. Nächstes Jahr von diesem zitierten Wolfsburger Konzern der erste reine Elektrotransporter. Und ich habe es mal eben gesagt, wir sind Weltmarktführer. Dann wäre es natürlich nicht gut für uns gewesen, wenn wir für diesen neuen, sehr dynamisch wachsenden Markt aller Voraussicht nach nicht nominiert worden wären, und das sind wir aber. Wir sind also heute der exklusive Systemlieferant, auch für diese neue Transportergeneration, reine E-Transportergeneration, worüber wir uns sehr freuen. Denn eins, Herr Gehler, darf man an der Stelle sagen, wir haben uns natürlich mit dem Markt sehr intensiv auseinandergesetzt und haben uns gefragt, ist denn Elektromobilität in der Nutzfahrzeugindustrie überhaupt zu erwarten? Also wie wird der Marktanteil zukünftig sein? Und es gibt ganz interessante Cost of Total Ownership, also die Betreiberkosten im Jahresverlauf. Und da sieht man eben in diesen Statistiken, dass tatsächlich E-Transporter schon nach 4 Jahren, obwohl sie einen höheren Anschaffungspreis haben, in den laufenden Kosten so viel besser sind und so viel günstiger sind, dass sie schon nach 4,5 Jahren günstiger sein werden als der traditionelle Transporter. Und da muss man eben sagen, das ist die Logistik der letzten Meile. Stadtkern, emissionsfrei wird erwartet und dann auch noch günstiger in der gesamten Kostenbetrachtung. Wir glauben daran, dass diese Statistiken, die schon im Jahr 2030 über 25% Marktanteil für die Elektromobilität sehen, auch im Nutzfahrzeugbereich, dass die korrekt ist oder zumindest, dass man das erwarten kann. Und darum sind wir sehr froh, dass wir jetzt in diesen Markt eingestiegen sind mit einer Leichtbaulösung. Und das hat uns, wenn ich das vielleicht an der Stelle auch noch erwähnen darf, motiviert, eben auch noch weiter zu denken. Also wir sind jetzt so weit gegangen, dass wir von der klassischen zweidimensionalen Produktdenke, wir sind ja so die Plattenproduzenten in der Vergangenheit gewesen, wir gehen jetzt in die Dreidimensionalität für unsere Werkstoffe und wollen eben auch Produkte entwickeln, die zum Beispiel auch ihren Einsatz finden könnten in der Isolation von Batteriezellen, also Battery Packs, wo wir sehr aktiv sind im Prototyping und doch sehr viele, sehr intensive Gespräche mit den Automobilkonzernen, aber auch mit First Tiers führen, um eben unsere Produkte, die im Trend zu sein scheinen, nachwachsende Rohstoffe, auch für diese sehr, sehr spannenden Volumenmärkte zu qualifizieren. Also eine spannende Zeit.
Jetzt haben wir ja schon viel über die Produkte gelernt. In welchen Ländern sind Sie denn aktiv?
Ja, also weltweit führend habe ich eben mal erwähnt. Europa ist im Umsatzanteil nach wie vor führend, aber wir haben mittlerweile eine Exportquote von über 58%, also alles außerhalb Deutschlands. Da ist stark Polen gewachsen, aber auch Spanien, England sind starke Exportmärkte. Zuletzt aber auch sehr erfolgreich die Delignit North America, die wir ja seit 2019 im SOP haben, also dort Umsatz generieren in den USA, sodass wir eben auch sehr stark in den USA wachsen, worüber wir uns sehr freuen und wo wir uns auch noch für die Zukunft deutliches Wachstum erwarten.
Ist das Thema Asien was, worüber Sie schon mal nachgedacht haben?
Insbesondere die Märkte der Technological Applications, also unser zweiter Marktbereich, ist tatsächlich heute schon sehr stark auch von Asien getrieben. Auch der Railway-Bereich, also der Schienenverkehrsbereich, dort haben wir spannende Kunden, unter anderem den Hitachi-Konzern. Da machen wir gegenseitig Werbung, darum ausnahmsweise mal den Konzernnamen genannt, was wir traditionell nicht tun. Aber an dieser Stelle darf ich das explizit erwähnen, sodass wir eben ja, durchaus spannendes Geschäft eben auch in Asien haben, aber da dann in der Regel Geschäft aus dem Bereich Technological Applications heraus.
Über das Thema Wettbewerb würde ich gerne mit Ihnen sprechen. Sie haben ja schon gesagt, Sie haben doch einige Vorteile, die würde ich gerne noch mal etwas näher rausgestellt haben, weil wenn man sich Automobilzulieferer anschaut, ist es ja oftmals ein doch schwieriges Geschäft, was volatil ist. Die Automobilzulieferer sind meistens sehr, sehr groß. Die sprechen mit Unternehmen, die eher klein sind. Was macht Ihren Wettbewerbsvorteil aus? Und nehmen wir mal an, es kommt irgendein Holzkonzern und sagt, ich habe auch Buche, ich kriege das auch hin. Warum kann der das nicht so gut wie Sie?
Ich glaube, wir dürfen zunächst einmal von profundem Produktwissen in unserem Unternehmen sprechen. Ich habe es eben mal erwähnt, dass die Buchensperrholzplatte bei uns erfunden worden ist. Jetzt ist auch die Buche ein spezieller Werkstoff, der tatsächlich nur noch von sehr, sehr wenigen Unternehmen weltweit verarbeitet wird, weil technologisch anspruchsvoll auch in der Verarbeitung. Der Hauptrohstoff ist im Prinzip in dieser verarbeitenden Industrie die Birke, die allerdings in Deutschland jetzt nicht wächst. Insofern haben wir mit der Buche eine geografische Exklusivität, weil sie eben nur in Zentraleuropa wächst. Das Zweite ist, dass dieses Produkt für sich genommen eben sehr hohe technische Eigenschaften in sich trägt, insbesondere die hohe Belastungsstabilität, also auch Schutz gegen Verschleiß ist ein sehr starkes Thema. Darf ich Ihnen da mal ein Beispiel nennen? Es gibt den sogenannten Gitterboxentest in der Nutzfahrzeugindustrie. Da wird tatsächlich eine Gitterbox in einen Transporter gestellt, die ist eine Tonne schwer und dann wird die 1000 Mal vor und zurück bewegt. Und dann darf es keine Verschleißspuren an der Oberfläche dieses Transporterbodens geben. Und da ist der Delignit-Boden tatsächlich der einzige Boden weltweit, der diesen Gitterboxentest bestehen kann. Und da gibt es einen großen, namhaften OEM, der hat in seinem Entwicklungszentrum tatsächlich mal so einen Transporter ausgestellt. 1 Million Wegekilometer, keine Verschleißspuren auf dem Transporterboden. Das wurde auch ganz prominent ausgestellt, haben uns sehr darüber gefreut. Zeigt aber auch, was unser Produkt eben kann. So, nun gibt es keine zweite Delignit. Also es gibt keinen Werkstoffproduzenten, der auf Basis nachwachsender Rohstoffe produziert und gleichzeitig First Tier, also Systemlieferant für die Automobilindustrie ist. Jetzt haben wir also das Thema nach, die Rohstoffbasis ist relativ exklusiv, die Leistungsfähigkeit des Produkts ist relativ exklusiv und dann gibt es auch noch die System-Know-how, dass wir relativ exklusiv für nachwachsende Rohstoffhersteller haben, sodass wir sagen, dass die Wettbewerbssituation für den Delignit-Konzern schon sehr, sehr gut ist. Jetzt kommt ganz konkret Ihre Frage, die wird mir schon häufiger gestellt. Was ist denn, wenn jetzt doch jemand kommt und sagt, Mensch, die Zeichen der Zeit stehen auf Nachhaltigkeit, wir investieren jetzt auch mal in ein Sperrholzwerk? Ja, da würde ich sagen, das wird so 10, 15 Jahre Vorlaufzeit haben, bevor man da wirklich Start of Production hätte. Also insofern denken wir schon in langen Zyklen, aber an der Stelle will ich nicht sagen entspannt, das sollte man nie sein, aber sind wir doch relativ exklusiv.
Haben Sie ein sehr, sehr konzentriertes Kundenportfolio oder ist das eher diversifiziert?
Ja, aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre, dass wir uns doch sehr stark in die technologischen Nischen hinein manövriert haben und dann eben einzelne Kunden immer weiter aufgebaut haben. Sie wissen es vielleicht, Herr Gehler, es gibt bei uns eine Substrategie, die heißt More Revenues per Vehicle, also mehr Umsatz je Fahrzeug. Das heißt, wir haben immer mehr für die einzelnen Kunden und für die einzelnen Derivate der Kunden entwickelt und sind dort sehr stark geworden. Das heißt, mit anderen Worten, da hat sich die Kundenstruktur von der breiten Masse mehr so in die Klasse hinein entwickelt. Sodass ich heute aus zwei Konzernen, nach IFRS bilanzieren wir ja, und dort haben wir zwei Hauptkonzerne, die allokieren wir natürlich auch im Geschäftsbericht. Mit diesen zwei Hauptkonzernen machen wir rund 70% unseres Umsatzes. Darunter liegen aber alle Marken dieser Konzerne und auch alle Flotten. Das heißt, also, es teilt sich dann wieder auf, glaube ich, 15 Verträge auf. Ne? Aber das allokiert eben 70% des Delignit-Konzernumsatzes mittlerweile.
Aber wenn ich es richtig verstanden habe, kann man am Ende des Tages auch sagen, wenn der Kunde Ihr Produkt kauft, Sie den Service liefern, den Sie versprochen haben, haben Sie es bisher auch selten erlebt, dass der Kunde dann wieder gegangen ist, weil es kann Ihr Produkt ja eh nicht um die Ecke irgendwie billiger angeboten werden.
Nein, das ist so. Also Serienlieferverträge in der Automobilindustrie haben wir per dato keine verloren, nur gewonnen. Ich sprach eben vom besten Orderbuch der Firmengeschichte. Das heißt, das nennen wir auch so ein bisschen Risk-Shelf-System, Risikosystem, das heißt, wir legen einen Vertrag auf dem nächsten, um eben in der Breite zu wachsen und eben auch möglichst verschiedene Märkte geografisch oder produktseitig zu bedienen. Was es gibt als Wettbewerbsstruktur, das will ich jetzt auch nicht unter den Tisch fallen lassen, ist so der Tischler um die Ecke. Wenn also jetzt jemand als Nutzfahrzeugkäufer nach Frankfurt in den zum Nutzfahrzeughändler geht und einen Transporter kauft und ihm eben nicht ab Werk der Delignit-Boden mitverkauft wird, was er bitte tun, nichts tun sollte, aber wenn das nicht passiert, dann habe ich einen blanken, nackten Transporter sozusagen. Da muss ich ja eine Lösung für haben. Dann kann ich auch zum Tischler um die Ecke gehen und der baut mir da irgendwas ein. Dann ist es nur aller Voraussicht nach nicht in Line oder nicht gesetzeskonform, was die Ladungssicherungsvorgaben der Europäischen Union angeht. Denn das haben wir relativ exklusiv in unseren Produkten gelöst.
Lassen uns doch mal über Ihre Umsätze sprechen. Wie hat sich das denn in den vergangenen Jahren entwickelt? Und vor allen Dingen, wie wird sich das in Zukunft entwickeln? Was ist so Ihre Idee, Ihre Projektion?
Also wenn ich den Blick zurückwerfe auf die letzte Dekade, so seit 2010, ich habe mir eben gesagt, wir hatten eine, wie alle anderen Unternehmen in der Automobilindustrie auch, eine relativ anstrengende Zeit damals in 2009, 2010. Aber seither und der Neuaufstellung des Delignit-Konzerns sind wir ja jährlich durchschnittlich zweistellig gewachsen. Das darf man, glaube ich, als resilientes Wachstum bezeichnen, weil wir das wirklich kontinuierlich geschafft haben, auch gegen den Markt oder insbesondere gegen den Markt, soll heißen, stärker gewachsen, als der Markt gewachsen ist. Das ist immer unser Anspruch gewesen, ganz eindeutig, und das bleibt auch unser Anspruch für die Zukunft. Da blicken wir nach vorne und sind auch relativ optimistisch und auch selbstbewusst, dass wir auf Basis des sehr, sehr guten Vertragswerkes, was wir mittlerweile haben, eben insbesondere wieder in der Nutzfahrzeugindustrie auch in den nächsten Jahren dynamisch werden, weiter wachsen können. Vielleicht sogar in einigen Jahren dynamischer, als wir das noch in der Vergangenheit gesehen haben, weil wir doch sehr viel noch positive Geschäftsverläufe erwarten, weil wir doch einige Neuverträge haben, die dann auch erst nächstes Jahr zu greifen beginnen. Also insofern sind wir mit dem Umsatzwachstum der letzten Dekade, aber auch mit dem Blick nach vorne sehr zufrieden. Nun muss man sicherlich um Covid-19 eine Klammer ziehen, um das Jahr 2020 und um das Jahr 2021 muss man dann wieder eine Halbleitermangelklammer ziehen. Aber trotzdem ist es uns ja gelungen, auch immer eine gewisse Profitabilität aufrechtzuerhalten. Das ist ja so das Zweite, was man ins Auge betrachtet, trotz Wachstum profitabel bleiben. Und das ist uns, glaube ich, bisher recht eindrücklich gelungen. Jetzt muss man schauen, wie sich das 2021 zum Jahresende darstellt, denn da werden wir sicherlich vielleicht auch gleich nochmal Gelegenheit haben, über Kostenstrukturen der aktuellen Gegenwart zu sprechen. Aber das macht uns doch durchaus zufrieden, aber lässt uns auch mit dem Orderbuch, wie gesagt, sehr positiv nach vorne blicken.
Diese 10% Wachstum, die Sie in der Vergangenheit geschafft haben, von welchen Trends wurde das unterstützt? War das, dass halt mehr von diesen kleineren Transportern benötigt wurden? Oder ist es eher der Trend, dass die Leute halt sagen, okay, mein Auto muss umweltfreundlicher gebaut sein, also der Rohstoff im Vordergrund?
Bis dato, per heute einschließlich, ist der Trend hin zum leichten Nutzfahrzeug und der getrieben durch die Logistik der letzten Meile, also Internet-Purchasing-Behavior, also Internet-Kaufverhalten, sehr stark getrieben. Das heißt, die Flotte der leichten Nutzfahrzeuge ist deutlich gewachsen in den letzten Jahren und damit eben auch unser Umsatz. Wir haben es aber trotzdem parallel ja geschafft, zusätzliche Komponenten hineinzuentwickeln in den Markt. Ich spreche mal von einer Multifunktionsschiene oder von einer LED-beleuchteten Dachschiene, wo wir Ladungssicherung arretrieren können. Alles patentierte Lösungen unseres Hauses, wo wir auch mit einem nordamerikanischen Konzern jetzt in den Markt hineingewachsen sind. Also insofern sehr stark von diesem Trend der Logistik der letzten Meile getrieben. Für die Zukunft blicke ich durchaus tatsächlich auch in das Argument, welches Sie gerade angesprochen haben. Was ist mit der Nachhaltigkeit? Wird das für uns ein Treiber werden? Ich glaube ja. Da kann ich heute noch nicht zu viel versprechen. Ich kann nur sagen, was ich eben angedeutet habe, auf der Entwicklungsseite entwickeln wir gerade doch mit sehr, sehr vielen potenziellen Kunden oder bestehenden Kunden an Lösungen für die Zukunft, weil Nachhaltigkeit tatsächlich offensichtlich in der Industrie und auch in der Automobilindustrie ankommt.
Ich habe in einer Ihrer Präsentationen gesehen, Sie hatten ja letztes Jahr im schweren Covid-Jahr 58 Millionen Umsatz, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und Ihr Ziel ist aber mal 100 Millionen zu schaffen. Sind das so die Megatrends, die Sie dahin bringen werden oder gibt es da noch was Zusätzliches?
Ja, ich habe es neulich auf einer Kapitalmarktpräsentation in Frankfurt gesagt. Da haben wir uns mal ein bisschen selbstbewusster gezeigt, als wir sonst kommunizieren. Wir sind ja doch etwas vorsichtig in der Kommunikation oder ich bin ein etwas vorsichtiger Vorstand in der Kommunikation. Ich übererfülle lieber Ziele, als dass ich sie nach unten korrigiere. Ich würde heute tatsächlich mal so selbstbewusst sein und sagen, diese 100 Millionen sind vielleicht sogar schon ein vorgezeichneter Weg des Deliknet-Konzerns, weil wir doch über sehr potente Verträge verfügen, die jetzt die letzten Jahre eben ausgebremst wurden. Wir haben es angesprochen, Covid, Halbleitermangel. Jetzt kommen aber immer mehr Verträge obendrauf. Das hat uns ja sehr gut auch stabil durch das Covid-Jahr getragen. Wir haben ja gar nicht so weit nach unten berichten müssen. Auch in diesem Jahr werden wir ja, das haben wir neulich nochmal bestätigt, unsere Umsatzguidance, die wir Anfang des Jahres formuliert haben, sogar einhalten. Das machen nicht viele Automobilzulieferer, um das mal vorsichtig zu formulieren. Das zeigt ja, wie potent das aktuelle Auftragsbuch schon ist. Und wenn jetzt ein normales Jahr mal käme, ohne Covid und ohne Mangel, dann wird uns das schon sehr deutlich die Richtung zeigen, in die wir wachsen können. Insofern ist das gar nicht mehr so sehr eine Vision, sondern tatsächlich schon viel auch auftragsunterlegt. Und dann kommt eben das, was ich eben gesagt habe, unsere zusätzliche Umsatz-pro-Fahrzeug-Strategie hinzu. Ja, ich mag da fast von einem vorgezeichneten Weg sprechen. Das ist sehr selbstbewusst, aber an der Stelle erlaube ich es mir heute mal.
Das Thema Margen ist natürlich für Investoren auch immer interessant. Sie haben ja in den letzten Jahren im Schnitt mit hohen einstelligen EBITDA-Margen gearbeitet. Gibt es denn auch die Möglichkeit, dass Sie mal eine zweistellige EBITDA-Marge schaffen? Und wie könnte der Weg dahin sein?
Ja, das ist ja schon das erklärte Ziel auch. Man muss sagen, dass wir nun in den letzten Jahren einige neue Märkte betreten haben, insbesondere den Reisemobilmarkt. Das hat uns in der Profitabilität 2019 doch einmal deutlich zurückgeworfen, sodass wir auf eine EBITDA-Marge von 7% gefallen sind, haben aber letztes Jahr dann schon wieder deutlich über 9% Marge zeigen können. Und insofern, wenn ich jetzt mal weiterspinne und sage, die Kernmärkte wachsen Richtung 100 Millionen, dann ist das ja aus unserem Deliknet-Kerngeschäft heraus. was jetzt eben das Reisemobilindustriegeschäft auch ist, ja, Kerngeschäft würde ich das heute auch bezeichnen, dann würde ich sagen, über Skaleneffekte und über Ratiopotenziale ist es durchaus darstellbar, auch in dann schon mit dem bestehenden Orderbuch in diese Profitabilität hineinzuwachsen.
Spielen denn Übernahmen für Ihr Geschäft eine größere Rolle in der Vergangenheit und vielleicht auch in der Zukunft?
Wir haben ein positives Beispiel aus dem Jahr 2013. Da haben wir die DHK Automotive übernommen. Das ist das Werk in Sachsen, welches ich eben angesprochen habe. Dort produzieren wir auch unter anderem Kofferraum-Ladeböden für die Pkw-Industrie. Das hat damals wirklich gut zu uns gepasst. Wir kannten den damaligen Unternehmer schon relativ lange, der für uns Dienstleistungen erbracht hat. Eben dieses Unternehmen, die DHK, produzierte auch mit nachwachsenden Rohstoffen für die Automobilindustrie, hatte auch die Skills der Automobilindustrie. Das hat einfach gut zu uns gepasst. Wir haben gesagt, das passt zueinander, wir übernehmen die DHK Automotive. Das hat uns auch immer viel Freude bereitet. Das ging relativ schnell im Integrationsprozess. Also das war ein sehr positives Beispiel für eine M&A-Transaktion, würde ich heute resümieren wollen. Wenn ich jetzt nach vorne blicke, würde ich gerne tatsächlich sagen, ja, es ist ja Bestandteil unserer Strategie, auch anorganisch zu wachsen. Aber jetzt haben wir eben lange über die Exklusivität des Geschäftsmodells des Delignit-Konzerns gesprochen. Das ist ja was Gutes, was Wettbewerb angeht. Das macht es nur auch wirklich sehr, sehr schwer, was M&A-Transaktionen angeht. Das heißt, der Topf der potenziellen Targets ist doch sehr, sehr klein. Und wir haben heute auch mittlerweile den Anspruch, dass wir keine Restrukturierungsfälle mehr akquirieren würden, weil wir einfach sagen, wir sind in der Lage, organisch profitabel zu wachsen und zwar dynamisch zu wachsen, dann macht es wenig Sinn, unsere eh schon, sagen wir mal, bescheidenen Managementkapazitäten, die dann noch zur Verfügung stehen, auf einen Restrukturierungsfall zu allokieren. Und insofern ist dann das Angebot doch nochmal kleiner. Insofern habe ich tatsächlich heute leider keine Message hier, dass wir einen anstehenden M&A-Deal hätten. Wenngleich wir uns aber durchaus 2, 3 Targets pro Jahr immer mal anschauen.
Aber was Sie vielleicht herüberbringen können, sind so Ihre Entwicklungen im Bereich Forschung und Entwicklung. Weil das ist ja auch ein sehr, sehr wichtiger Bereich für Sie, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie gehen Sie da vor? Also in welche Richtung forschen Sie? Was denken Sie? Was könnte dabei rauskommen? Wie viel Geld stecken Sie da rein?
Also wir haben uns so vor 4, 5 Jahren sind wir angefangen, tatsächlich die Budgets für Forschung und Entwicklung größer zu machen, weil wir gesagt haben, okay, wir sind nachhaltig profitabel, wir haben eine sehr stabile Bilanz. Und wir können uns Entwicklungsprojekte und wir sollten uns Entwicklungsprojekte durchaus auch leisten. Wir haben lange Zeit den Fokus gehabt in Richtung Leichtbau. Das hat uns gut getan im Bereich der Elektromobilität. Ich habe es eben gesagt, wir werden nächstes Jahr mit einem Elektrotransporter in den Markt gehen. Das ist ein besonderes entwickeltes Leichtbauprodukt. Und da freuen wir uns darüber, dass das wirklich just in time sozusagen fertig entwickelt war. Dann entwickeln wir natürlich weiter in der Ausstattung von Ladungssicherungssystemen. Gerade eben gesagt, wir sind mit einem nordamerikanischen Konzern jetzt erfolgreich unterwegs. Auch das hat wirklich sehr, sehr gut geklappt. Entwicklung und Markteintritt sehr eng beieinander. Status heute, Dezember 2021, blicken wir tatsächlich noch mal ein bisschen innovativer nach vorne und gehen in die freie dreidimensionale Formteilgebung und wollen eben diesem Megatrend nachwachsende Rohstoffe in der Automobilindustrie, das darf ich Megatrend nennen, weil wir wirklich von allen Seiten angesprochen werden, habt ihr als Delignit-Konzern noch eine Lösung parat, könnt ihr mit uns Entwicklungsprojekte machen? Und das wollen wir ausdrücklich möglichst überall darstellen. Das heißt, wir sind sehr intensiv in der Kommunikation mit vielen Tier 1, mit vielen OEMs, um Produkte zu entwickeln. Und jetzt haben Sie das Budget angesprochen. Wir sprechen hier sicherlich mittlerweile über einen 7-stelligen Betrag, den wir investieren in Forschung und Entwicklung. Und bei rund, sagen wir mal, 67 Millionen Euro Umsatz dieses Jahr ist das ja schon durchaus ein Anteil, der erwachsen ist.
Jetzt kommen wir zu einem Thema, was dieses Jahr viele Leute umtreibt, und zwar das Thema Kosten. Wie sieht denn die Kostenstruktur bei Ihnen aus? Also was sind die wichtigsten Inputkosten und wie haben die sich entwickelt? Und wie versuchen Sie auch die Entwicklung von deutlich höheren Kosten einzudämmen?
Ja, das trifft uns genauso wie jeden anderen industrieproduzierenden Betrieb oder jedes industrieproduzierende Unternehmen in Deutschland auch oder weltweit auch. Wir haben in der Vergangenheit das Unternehmen in Richtung Materialintensität entwickelt. Das heißt also, unser Anteil Materialkosten am Umsatz liegt bei mittlerweile rund 58%. Das kommt auch daher, dass wir uns breiter aufgestellt haben, in unserem Produktportfolio auch Handelswarenkomponenten mit reingenommen haben. So, das trifft einen natürlich dann, wenn die Weltrohstoffsituation aus den Fugen gerät, mag man ja mittlerweile fast sagen. sodass wir natürlich bei allen Einkaufsmaterialien, Rohstoffkomponenten, die wir haben, auch Teuerungseffekte haben, die teilweise, ja, vorsichtig formuliert, auch als dynamisch bezeichnet werden dürfen. Das ist jetzt kein Geheimnis. Also Holzwerkstoffprodukte haben sich ja im Preis verdoppelt, die wir ja heute auch einkaufen und eben weiterhandeln im Markt, indem wir sie veredeln und dann in den Markt hineingeben. Auch gilt das für unsere Rohstoffkomponenten aus Aluminium oder aus PP Honeycomb, also Kunststoffwabenprodukte, die wir auch einkaufen. Also das trifft uns schon allenthalben. Hinzu kommt, dass wir zwar den größten Teil unserer Energie selber erzeugen. Wir haben also ein eigenes Kraftwerk, in dem wir thermische Energie und eben Druck erzeugen. Und das ist der größte Anteil in gemessener Energie, die wir benötigen. Die produzieren wir selber, aber Strom kaufen wir ein. Und dieser Strompreis macht ja im Moment auch wenig Spaß, wenn man auf der Käuferseite ist und nicht auf der Verkäuferseite ist. Also insofern trifft uns das, aber wir haben natürlich langlaufende Lieferverträge mit unseren Kunden und diese Lieferverträge sehen durchaus die Möglichkeit vor, Preise dann auch zu adjustieren, wenn es dann wirklich zu signifikanten Teuerungen kommt. Und das ist nun zu signifikanten Teuerungen gekommen. Darum habe ich eben mal im Gespräch erwähnt, wir müssen mal schauen, wie die Gespräche zum Jahresende laufen mit unseren Kunden, denn wir werden diese Teuerung weitergeben müssen. Da werden wir nicht drum rumkommen.
Und Digitalisierung, inwiefern ist das für Unternehmen wichtig, gerade was zum Beispiel Auftragseingänge betrifft oder Produktionsprozesse? Wird da viel im Unternehmen gemacht?
Ich habe es eben mal angedeutet, die dritte Säule unserer Kompetenzen ist ja die Systemkompetenz und damit einhergehend eben auch das, ich sag mal, die elektronische Betrachtung von Auftragseingängen, von Lieferabrufen, von Fakturierungen, von Lieferscheingenese. Das heißt also, all das machen wir per EDI, kommunizieren wir mit unseren Kunden oder unser Kunde mit uns. Das machen wir weltweit so. Also ob das nun aus Argentinien oder USA oder Deutschland oder Polen, das ist alles mittlerweile digitaler Informationsaustausch. Und insofern haben wir investiert in eine neue Warenwirtschaftssoftware, ERP-Software, schon vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren, die immer weiter in die Produktion auch bei uns hineinwächst, sodass wir eben auch über Feinplanungstools mittlerweile in die Produktion hineinsteuern und dann eben diesen schönen Lopez lässt grüßen, ne? Just in time, just in sequence. So lange ist mein Studium schon her, Herr Gehler, dass ich von Herrn Lopez noch spreche. Just in time, just in sequence. So disponieren wir halt in unseren Werken mittlerweile auch. Und das ist eben pure Digitalisierung. Und jede Maschine, die wir einkaufen, ist eben auch heute mit per Leitstand an den wiederum Maschinenhersteller angekoppelt, sodass man da reingucken kann in die Maschine per EDI oder per Datenfernübertragung und hineinschaut und sagt, die Maschine muss, da muss ein Werkzeug gewechselt werden. Also wir werden schon auch als Traditionsunternehmen immer digitaler tatsächlich, ja.
Das bringt mich schon zum nächsten Thema, und zwar Investitionen. Sie wachsen ja oder möchten in den nächsten Jahren doch sehr stark wachsen. Stehen denn da auch größere Investitionen nochmal an? Oder ist Ihre Produktionskapazität inzwischen so, dass Sie auch deutlich höhere Volumina stemmen könnten?
Nein, wir werden wieder zurückkehren in die Investitionstätigkeit und durchaus auch größere Investitionstätigkeit. Ich darf daran erinnern, dass wir 2018, 2019 jeweils so rund 3 Millionen Euro, das waren damals so 50% des betrieblichen Cashflows, investiert haben in Produktionsaggregate, hier vornehmlich in die Reisemobilindustrie. Da haben wir quasi ein ganzes Werk auf die grüne Wiese gesetzt und sind dann, wie ich es eben gesagt habe, best in class in den Markt hineingewachsen. Jetzt haben wir 2020 tatsächlich bei der Ausgabenseite sehr stark auf der Bremse gestanden, haben wir gesagt, wir wissen nicht, was Covid mit sich bringt, wie lange wird uns Covid begleiten, was machen unsere Märkte, und haben dann sehr stark, ja, alle Ausgaben überprüft und die Investitionsseite quasi gestoppt, sodass wir 2020 relativ wenig investiert haben, 2021 auch noch gar nicht so schnell wieder loslegen konnten, wie wir wollten. Aber wir werden 2022 wieder deutlich investieren. Das liegt natürlich so ein bisschen daran, wie der Maschinenbau uns versorgt mit Aggregaten, aber wir werden in Wachstum investieren, in Produktionsaggregate investieren und auch, und das ist ganz wichtig, in Rationalisierung investieren.
Und woher wollen Sie die Mittel nehmen? Wird das eher über den Cashflow sein, der aus der betrieblichen Tätigkeit kommt? Eher über Fremdkapital, vielleicht über Eigenkapital?
Das Schöne ist, wenn man nachhaltig profitabel ist, so wie wir das sind, und eine starke Eigenkapitalquote hat, dann stehen einem ja tatsächlich alle drei von Ihnen angerissenen Finanzierungsinstrumente zur Verfügung. Das eine ist der betriebliche Cashflow, der, glaube ich, sicherlich gut ist bei uns im Unternehmen. Es steht uns eine fast unbeschränkte Fremdfinanzierungsmöglichkeit zur Verfügung, weil wir ein, glaube ich, sehr, sehr gutes Verhältnis zu unseren Hausbanken haben, wo wir auch eine Notenbankfähigkeit haben zur Refinanzierung, weil wir einfach eine stabile Bilanz aufweisen. Aber es steht ja auch der Kapitalmarkt zur Verfügung. Jetzt muss man schauen, was ist das richtige Instrument. Ich fühle mich immer mit einer sehr soliden Eigenkapitalstruktur und einer ja, ich darf, glaube ich, sagen, fast nicht gegebenen Verschuldungssituation bei uns fühle ich mich sehr, sehr wohl. Ich habe es eingangs des Interviews mal gesagt, ich habe in Stuttgart mal ein Unternehmen restrukturiert und saniert. Da war es sich noch her, dass das nicht so schön ist, wenn Liquidität ein limitiertes Mittel ist. Also insofern, ja, ist das gut zu wissen, dass man alle drei Finanzierungsinstrumente zur Verfügung hat.
Wonach steuern Sie Ihr Unternehmen? Also wenn Sie in der Vorstandsrunde zusammensitzen und dann sich die Zahlen anschauen, was ist das Wichtigste für Sie?
Ja, wenn Sie von der Vorstandsrunde sprechen, das ist natürlich bei uns ein institutionalisiertes Regelmeeting, welches wir haben. Da gucken wir natürlich schon auch top-down. Wir schauen auf den Auftragseingang, wir schauen auf Umsatz, wir schauen auf Profitabilität. EBITDA haben wir eben angesprochen. Ich glaube, das ist so das Klassische. Was wir natürlich auch machen, sind Bilanzinformationen, Liquiditätsinformationen auszuwerten. Also wie ist der Liquiditätsgrad, wie ist die freie Verfügbarkeit von Liquidität? Wie ist die Verzinsung des eingesetzten Kapitals? Wir sind tatsächlich auch noch ein Verfechter vom ROCE. Das heißt, wir schauen uns das Return on Capital Employed durchaus in den Regelterminen immer wieder an. Und ich will jetzt nicht sagen, dass wir das Unternehmen unbedingt danach steuern, weil Steuern und das ist quasi nur eine Leitplanke dessen, dass wir prüfen, sind wir auf dem Wachstumspfad dann auch noch auf dem richtigen Weg. Der Wachstumspfad und die Entwicklungstätigkeit wird quasi unterlegt durch diese Struktur, ne? Also, das ist etwas, was wir uns sicherlich sehr intensiv anschauen. Und dann gibt es, wie in eigentlich allen Produktionsunternehmen, natürlich sehr stark betriebliche Kennzahlen, OEE-Werte, also wie sind die Maschinenverfügbarkeiten, wie ist die Produktivität in den Werken, wie sind die Krankenquoten, gerade in Covid-Zeit wird natürlich auf sowas viel geschaut. Da gibt es sehr viele Kennzahlen, die wir uns tatsächlich auch anschauen. Aber solange das Unternehmen, und das muss man auch an der Stelle sagen, sich in ruhigem Fahrwasser bewegt, ist die Aufmerksamkeit auf KPIs nicht so hoch wie in Zeiten, wo man sagt, okay, wir müssen mal auf die Rohstoffseite schauen. Wie wir das jetzt haben, da werden KPIs schon sehr viel intensiver diskutiert zurzeit, ja, muss man schon sagen.
Was denken Sie denn, was werden denn so die Herausforderungen der nächsten Zeit sein? Bei vielen Unternehmen ist es ja, neue Mitarbeiter zu gewinnen. Ist es für Sie auch ein Thema oder haben Sie eher andere Sachen, wo Sie sagen, das wird herausfordernd?
Ja, ich glaube, wenn man von Herausforderungen spricht, dann sollte man schauen, welche Fristigkeit hat diese Herausforderung. Also was habe ich operativ, was habe ich taktisch, was habe ich strategisch? Operativ ist es, glaube ich, sicher die Kostenstruktur, die wir eben angesprochen haben. Taktisch, also mittelfristig, sind es für uns sogar tatsächlich diese sogenannten SOPs, also Start of Production, Neuanläufe von neuen Verträgen. Und auch das müssen wir mit Sorgfalt beobachten, das Heraufwachsen der bestehenden Verträge. Denn wir sind ja auf einem sehr niedrigen Niveau in den bestehenden Verträgen unterwegs. Die werden nächstes Jahr aller Voraussicht nach deutlich mehr Absatz und somit Umsatz generieren. Das müssen wir vor Augen behalten. Das ist aber ja eine gute Situation, über die wir da sprechen. Und wenn man dann nach vorne schaut und sagt, wie sichere ich das Geschäft an, dann gilt für uns genau das Gleiche wie das, was Sie gerade angesprochen haben. Der demografische Wandel ist ein Thema, der Engpass am Arbeitsmarkt ist ein Thema. Das kann man, glaube ich, tatsächlich nur lösen, indem man eine gute Arbeitgebermarke hat, indem man eine Visitenkarte abgibt, indem man transparent über Strategie spricht und somit gute Leute fürs Unternehmen akquirieren kann, aber eben auch, und davon bin ich ein Fan, weil auch ich eine sehr gute Ausbildung genossen habe, ausbilden, ausbilden, ausbilden. Und das ist, glaube ich, etwas, was wirklich sehr, sehr wichtig ist und wo ich auch sehr viel Freude dran habe, muss ich sagen. Die jungen Leute in unserem Unternehmen, die jetzt heranwachsen, muss ich sagen, sie sind schon wirklich klasse Menschen, die eben auch noch ein bisschen eine andere Wertestruktur haben, als ich das vielleicht gehabt habe, als ich junger Mensch war. Aber das gefällt mir alles sehr, sehr gut und da freuen wir uns drüber. Also das ist ein Thema, was uns trifft. Natürlich ist das ganze Thema Energie eine Thematik. Auch wir werden uns mit dem Thema Strom auseinandersetzen müssen. Das werden wir noch irgendwie anders lesen, aller Voraussicht nach müssen, als wie wir das heute haben. Und dann gibt es natürlich den ganzen gesellschaftlichen Wandel, Klimawandel, Green Deal. Wie entwickelt sich die Gesellschaft? Das ist etwas, was man, glaube ich, nicht in der Hand hat. Das muss man beobachten. Persönlich würde ich heute aber an der Stelle sagen, ist das für uns als Delignit-Konzern eher eine Chance als ein Risiko. Denn die wunderbare ökologische Konformität unseres Rohstoffs haben wir ja, glaube ich, eben eingangs ausreichend gewürdigt.
Über das Thema Bilanz und Kapitalallokation würde ich gerne noch mit Ihnen reden. Sie haben eine sehr saubere Bilanz, haben Sie gesagt, wenig Schulden. Sie wachsen relativ stark. Wie sieht das Thema Dividende bei Ihnen aus? Wie ist das Ranking sozusagen? Ist das eher was Sie machen, aber es schwierig ist, weil Sie das Geld lieber woanders benutzen würden? Oder können Sie auch einen Teil des Gewinns als Dividende abgeben, ohne dass es Sie behindert in Ihren Wachstumsmöglichkeiten?
Ja, ich würde vielleicht tatsächlich noch mal einen Satz zur Bilanz sagen. Ich habe das eben angedeutet, Sie haben es gerade angesprochen. Es ist eine überschaubar schöne mittelständische deutsche Bilanzstruktur, über die wir hier sprechen. Wir leveragen nicht allzu sehr und das finden wir auch gut so und das finden wir auch richtig so, weil wir eben diese größeren Schritte, die wir vorhaben zu gehen, was Wachstum und Entwicklung angeht, eben auch finanzieren können wollen. Jetzt habe ich aber auch eben gesagt, dass wir die Ausgabenseite sehr deutlich gestoppt haben im Covid-Jahr 2020 und kaum investiert haben. Darum haben wir auch im Covid-Jahr die Dividende ausgesetzt und sind jetzt nur in Anführungsstrichen wieder mit einer kleinen Dividende von 3 Cent gestartet, weil das alles auch zueinander passen muss. Ne? Wir haben auch unsere Belegschaft entsprechend über eine Corona-Prämie entschädigt, muss man an der Stelle sagen, für eine Kurzarbeitszeit, die nicht unerheblich war. Also insofern, die Dinge aus meiner Sicht gehören miteinander diskutiert und nicht losgelöst voneinander diskutiert. Wenn ich jetzt aber ja viel davon gesprochen habe, was passiert denn, wenn das Jahr 2022 ein in Anführungsstrichen Normaljahr wird, wo alle Verträge wirklich tatsächlich normal laufen und wir vielleicht nicht so sehr gebremst werden von Chipmangel oder Covid, dann soll auch die Dividende entsprechend wieder ansteigen. Wir waren ja schon bei 5 Cent pro Aktie und da würde ich sehr, sehr gerne auch wieder hinkommen, muss man sagen.
Was würden Sie denn sagen, was wird denn entscheidend für den Unternehmenserfolg in den nächsten 10 Jahren werden? Gibt es da so 3, 4 Punkte, wo Sie sagen, wenn wir das schaffen, dann schaffen wir auch unsere Ziele?
Ja, ich glaube, ein ganz wesentliches Thema, ich will mich nicht wiederholen, aber an der Stelle soll es doch bitte nochmal erwähnt werden, ein ganz wesentliches Thema ist es tatsächlich, das Geschäftsmodell abzusichern, wenn es jetzt mal doch sehr schnell gehen sollte mit dem Wachstum, was durchaus auch möglich ist. Dann ist es opportun für uns und es ist geraten für uns, dass wir in Kapazitäten investieren, in Personal investieren. Und insofern ist das etwas sicherlich Entscheidendes für den Erfolg des Delignit-Konzerns in der Zukunft. Wie sehr kann ich unsere Kapazitäten absichern und vielleicht auch optimieren? Und das ist etwas, woran wir, glaube ich, gerade sehr, sehr stark und intensiv arbeiten. Die Teams, die jetzt zuhören mögen, vielleicht bei diesem Podcast intern, die werden wissen, wovon ich spreche. Schönen Gruß an der Stelle an Delignit-Team. Also das ist sicherlich eine Herausforderung. Und die nächste Seite ist es, ich mag mal sagen, die PS auf die Straße bringen. Ich glaube, dass das eine Zäsur sein kann, was die Rohstoffquellendiskussion angeht. Ich habe das eben erwähnt, nachwachsende Rohstoffe finden immer mehr Gehör. Jetzt muss es uns gelingen, diese vielen Gesprächsfäden, die wir in der Hand halten aktuell, auch tatsächlich zu Mehrwert machen. Denn wir sind ja nicht angetreten, um ein Entwicklungsdienstleister zu werden, sondern wir sind ein Industrieunternehmen, ein Produktionsunternehmen. Und das muss uns gelingen. Das heißt, es muss also die Transformation aus Entwicklungsidee hin zu einem serientauglichen Bauteil, hin zu einer Beauftragung, hin zu einem Produktionsstart. Das muss uns gelingen. Das ist nicht mal eben so aus dem Ärmel geschüttelt. Da weiß ich, wovon ich spreche, weil wir doch sehr intensiv da aktuell dran arbeiten. Und ich glaube, das ist die nächste Challenge, die wir haben. Und dann darf ich vielleicht an der Stelle auch sagen, entscheidend für den Unternehmenserfolg der nächsten 10 Jahre, man ist, glaube ich, schon auch mittlerweile so demütig geworden in der Welt, dass man weiß, dass man ein Spielball der Volkswirtschaften und der Einflüsse ist, der globalen Wirtschaft, die man nicht mehr alle in der Hand hat. Ich glaube, da ist man gut beraten, sehr vorsichtig zu agieren. Wir haben das bislang, glaube ich, ganz gut gemacht. Auch in Covid sind wir sehr schnell raus aus der Produktion in die Kurzarbeit und haben die Bilanz im Auge behalten, sind jetzt wieder rein in die Produktion, müssen jetzt im zweiten Halbjahr 2021 sehr stark jonglieren. Das ist gar nicht so einfach. Ich glaube, da muss man so der Jongleur bleiben. Auch als Traditionsunternehmen darf man da nicht zu statisch unterwegs sein. Ich glaube, das sind so die Herausforderungen der nächsten 10 Jahre.
Herr Büscher, jetzt biegen wir schon auf die Zielgerade des Podcasts ein. Ich habe noch 2 persönliche Fragen an Sie. Haben Sie ein Lieblingsbuch, was Sie uns gern vorstellen würden?
Ah, ich glaube, es gibt gar nicht so das eine Lieblingsbuch. So als junger Mensch hatte man vielleicht noch ein Lieblingsbuch. Heute ist es eher so, was liest man neben so Tagespresse und Wirtschaftspresse, was Berufskrankheit ist, ne, was man natürlich auch lesen muss. Lese ich mittlerweile ganz gerne Biografien. Und wenn ich da so 1, 2 vor Augen habe, dann ist es sicherlich, was mich beeindruckt hat, war die Lebensgeschichte von Berthold Beitz. Eine meiner Meinung nach herausragende Persönlichkeit der deutschen Wirtschaft. Auch was mich so beeindruckt hat, war sein Verhältnis zu Alfred Krupp. Das fand ich sehr, sehr speziell. Ich glaube, diese Art ist, wir sagen bei uns immer im Delignit-Konzern, wir sind so die letzten kaiserlich-königlichen Kaufleute, so mit einem Mann ein Wort. Das hat mir sehr imponiert, muss ich sagen. Er als Persönlichkeit, auch das Verhältnis zu dem Herrn Krupp hat mir sehr imponiert. Und was ich auch sehr gut fand, weil es mir irgendwie so artverwandt war, ich habe mal eben über meine Zeit in Stuttgart gesprochen, das war so die Lebensgeschichte von Phil Knight, also Shoe Dog, der Nike-Gründer. Das hat mir viel Spaß gemacht, das zu lesen, weil er ist ein Sportsmann, ich bin Sportsmann und er hat die Leidenschaft zum Beruf gemacht. Ich lebe auch mit Leidenschaft meinen Job, weil ich diese Nachhaltigkeit so toll finde. Und das war auch ein tolles Buch, muss ich sagen. Das hat mir sehr imponiert. Und wenn ich mal Zeit habe und mal nicht über Wirtschaft nachdenken möchte, dann lese ich tatsächlich gerne historische Romane und dann am liebsten so irgendwie Hohe See unter Tuch und Segel, vielleicht so Magellan oder sowas. Das ist schon irgendwie etwas, was ich dann gerne zum Entspannen lese, ja.
Was glauben Sie, welche Rolle spielt Glück als Unternehmer?
Ich glaube, Glück findet man zunächst mal in seinem privaten Umfeld. Also insofern, ich gucke auf das Bild meiner Kinder, das ist Glück für mich. Aber auf Ihre Frage beantwortet, ich glaube, Glück ist eine resultierende. Also dieses schöne deutsche Stichwort, der Glück ist mit der Tüchtige, da ist, glaube ich, eine Menge Wahrheit drin. Wenn du analytisch, nachhaltig, strategisch, mit Ruhe agierst, dann wird das Glück dir auch Holz sein. Und das brauchst du als Unternehmer, weil am Ende bleibt ja auch vieles noch eine Bauchentscheidung. Man kann alles analysieren, aber man braucht auch ein gutes Bauchgefühl. Und das ist dann Glück, aber eben doch nur ein Teil der Arbeit, würde ich sagen. Wobei, eingeschränkt darf ich sagen, ich habe es eben gesagt, man ist ein Spielball der Welt geworden. Da kann heute keiner was dafür, dass es einen Halbleitermangel gibt oder eine Covid-Pandemie. Ne? Insofern ist Glück natürlich von Relevanz.
Herr Büscher, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Wir haben ganz tolle Insights in Ihr Unternehmen bekommen, in Ihr Denken. Und ich wünsche Ihnen weiterhin ganz viel Erfolg und viel Gesundheit.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, abonniere gerne unseren Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte beachte die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss auf unserer Website www.lynxbroker.de.